Je härter die Anstrengung war, desto süßer ist der darauf folgende Genuss, und wir können hinzusetzen, dass er desto unentbehrlicher sei, je sicherer man darauf gerechnet hat. Edward Morgan Forster. Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Sabina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina / mach fertig / Erzieherin. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und wir eine, ja, bittersüße Folge bestreiten können. Nämlich habe ich wieder mal drei Probleme unabhängig voneinander zugeschickt. Ich wollte zugestoßen sagen, fragt mich nicht. Zugeschickt bekommen. Und ja, ich habe sie ein bisschen vor mich hergetrieben. Ich dachte, ich beantworte sie privat bzw. direkt. Dann habe ich sie aber vor mich hingeschoben. Also das war über die Weihnachtszeit, da habe ich keine Zeit gehabt. Und ja, jetzt habe ich jeden davon kontaktiert, gefragt, unterhalten, geschrieben, detailreich und so weiter. Und alle drei sind sich einig, das könnte ich auch im Podcast erwähnen. Und somit dachte ich, ich gehe mal in diese drei Problemfälle rein. Für euch vielleicht interessant oder auch nicht. Es ist jedem überlassen, wie er das möchte. Aber wir beginnen erstmal mit dem Kalender, den üblichen Kalender. Guck mal, 10 Tage sind sozusagen schon ins Jahr gezogen. Ist es nicht verrückt? Also, wie schnell das wiederum geht. Ja, heute habe ich das Wort budieren, also schmollen. Ich lese vor. Heute wird ein Vorlesetag oder Folge. Also, im Fortsetzungsroman um die Gräfin zu Schöningen geht es in dem nächsten Kapitel. Gut, das haben wir alle jetzt nicht gelesen. Sie hat sich gerade von ihrer Psyche erhoben. Wir berichteten und budiert nun. Sicher will man sagen, sie befindet sich ja in ihrer Boudoir. Das habe ich ganz anders im Kopf. Boudoir. Ja. Im 18. Jahrhundert hatte man Boudoir aus dem Französischen entlehnt. Dort war es mit wissenden Augenzwinkern aus Boudoir, Schmollen, übellaunig sein, gebildet worden. Ein Boudoir ist also ein Ort des Schmollens, den man hierzulande, wie uns Deutsche Fremdwörterbuch 1997 informiert, als Schmollen, Laun und Trotzwinkel übersetzt. Besonders hervorzuheben ist Johann Heinrich Kampes Übersetzungsversuch Maulgemach. Schön. Wobei man das Boudoir, eher als fein und prachtvoll hergerichteten Ort des persönlichen, ja bisweilen intimen Rückzug für Damen begreifen muss. Analog zum Substantiv übernahm man im 18. Jahrhundert auch das französische Verb und machte es zu boudoieren, schmollen, maulen. Selbst Anfang des 20. Jahrhunderts findet man es noch in Meyers großen Konversationslexikon. Unsere Gräfin hat also gerade schlechte Laune. Doch warum nur? Vielleicht boudoiert unsere Gräfin ja wegen des Barons von Krusedom, der sie gerade versetzt hat. Entschuldigung, muss da immer kurz drüber lachen. Ist ja interessant, ne? Weil ich kenne auch das nur von Boudoir-Shootings und da dachte ich immer, das wäre so ein lassiver Rückzug, fast schon Lingerie-Kram. Aber jetzt sind wir eines Besseren belehrt worden. Finde ich ja dann fast schon unangenehm, wenn man das Wort dafür benutzt als Fotograf. Nun ja, nicht mein Problem, würde ich behaupten, oder? Schlimm, wenn das auch noch mein Problem wäre, oder? Ich habe schon genug Probleme, Leute. Ich bin hin und her. Ich möchte mal ein kleines Feedback da lassen. Ich war jetzt am Mittwoch bei Harry Potter, das verwunschene Kind, oder wie das heißt, also in Hamburg. Ich würde sagen, es ist sehr viel ein Begriff. Ich glaube, so viel Werbung zu etwas gibt es selten. Am Großmarkt. Und ich habe das schon lange vor mich hingeschoben. Ich wollte es aber immer mal sehen, weil eigentlich fand ich die Harry Potter-Filme gut. Auf Kuba habe ich tatsächlich auch, glaube ich, das sogar gelesen, das verwunschene Kind, weil es kam mir alles viel zu bekannt vor. Und ich weiß noch, auf Kuba habe ich ja nur 1,5 Bücher damals mitgehabt, habe die super schnell gelesen, habe es aber nicht gedacht, dass ich so schnell lese. war ich noch gar nicht so in meinem Leseflow. Und dann gab es da ja nun nichts. Ne? Konntest du damals, ich weiß jetzt nicht, wie lange ist das schon her, fast 10 Jahre, als ich da war, aber da konnte man damals ja nicht einfach so irgendwie losgehen und ein deutsches Buch kaufen. Also ich weiß nicht, ob es heute mittlerweile anders ist. Wer jetzt vielleicht vor kurzem da war, kann ja gerne mal Feedback für mich dalassen. Auf jeden Fall gab es da nichts. Also und Internet war ja auch sehr, sehr schwierig. Aber ich hatte tatsächlich damals dieses Kindle-Ding auf dem Handy und konnte dann was runterladen, natürlich nur gratis. Und da gab es, glaube ich, damals sowas wie Harry Potter und das verwunschene Kind. Oder es gab eine andere Sache noch. Also es waren nicht die originalen Harry Potter Bücher, sondern es war noch so ein Ableger sozusagen. Ich bin der Meinung, das habe ich damals gelesen. War aber sehr, also ich habe es nie zu Ende gelesen auf jeden Fall. Ja, was soll ich dazu sagen? Ist natürlich groß aufgemacht da alles, ne? Ich glaube, viele waren enttäuscht, weil sie einfach nicht checken, dass es ein Theaterstück ist, kein Musical, da wird nicht gesungen, ne? Da gibt es natürlich viel Tamtam und ich kann nur sagen, ich habe schon viele Theaterstücke gesehen. Ich würde schon sagen, das ist eins der besten Theaterstücke, außer dass ich fand, was sehr normal ist bei Theater, es bedeutet ja viel Ausdruck. Ich fand trotzdem, die haben zu viel geschrien. Das fand ich sehr, weil ja sehr viele Kinder im Raum waren. Und man sagt ja, ab 3 Jahren, da fand ich das schon zugeschrien. Also, als die Todesser kamen vor der Pause, leider muss ich das jetzt spoilern, aber egal, Todesser kamen vor der Pause, dachte ich wirklich, gleich heulen alle Kinder hier. Das war laut, also man kennt ja dieses Kreischen, aber jetzt stellt euch mal das Kreischen vor, von wer das kennt, von den Todessern, plus das von den, boah, wie hießen die, Nazguls oder so, von Harry Potter damals, diese, die ja auch so kreischig waren, das doppelt und dann in doppelter Lautstärke, beides zusammen. Stellt euch das mal vor, so war das. Ich dachte auch kurz, muss ich mir die Ohren zuhalten, also es war schon sehr, sehr gut gemacht, gar keine Frage, also für Theater war das eine 10 von 10. Ja, ich glaube, für viele, die das nicht kennen, überhaupt nicht nachvollziehbar. Ne? Also viele haben sich auch, ich habe auch hinter mir ständig irgendwie gehört, wie machen die das, was soll das bedeuten, Fand ich schwierig. Ich fand schwierig, dass Hermine eine ganz andere Person war. Ich möchte mich dazu nicht äußern, aber ich glaube, manche können sich das vorstellen. Man weiß ja eigentlich, wie Hermine ist, ne? Und aussieht und so weiter. Fand ich ein bisschen schwierig, aber gut. Ja, ansonsten hat mir der Arsch wehgetan. Wer kennt's? Hände hoch, wer kennt's, wenn man lange sitzt irgendwo, gerade so im Theater. Im Kino ist es nicht, weil da kannst du dich ja hin und her bewegen, da stößt ja fast keinen, ne? Aber im Theater, im Musical, in Konzerten, wenn du sitzt, ich finde das immer, so auf Dauer kann ich irgendwann nicht mehr sitzen. Und ich will auch niemanden neben mir stören oder so, aber es wird auch viel meine Bandscheibe sein. Aber es ist einfach todnervig. Aber sonst war es wirklich gut gemacht. Also ich finde es auch gerade cool für Kinder, die sich natürlich, es waren viele, die sich irgendwann nicht mehr konzentrieren konnten, weil es eine lange Zeit war. Ich weiß aber nicht, wie lange. Also im Ganzen ging das ja 3 Stunden. Also es ist schon für Kinder, ne, man muss da schon irgendwie abfangen können. Ansonsten waren die Effekte richtig, richtig cool gemacht. Also da haben die sich schon richtig was einfallen lassen. War also spektakulär richtig. Also da hat man selbst als Erwachsener manchmal gedacht, huch, wie haben die das denn jetzt gemacht? Und es war auch sehr überraschend alles, ne? Ja. Ich würde behaupten, man muss schon Fan sein. Ich hätte sogar gesagt, wenn man jetzt nicht auf Theater steht, muss man schon mehr Fan sein, als ich es war. Und ich fand einfach die Filme sehr gut, habe das damals auch mitgehypt, habe, glaube ich, das erste Buch damals gelesen, da war ich noch Kind. Und ja, ne? Und man geht schon so in den Harry Potter Shop so und hype das ein bisschen und hat auch die Filme vielleicht ein paar mehrmals als einmal geguckt. Aber das ist schon bei mir schon Oberlevel und ich fand, ich war schon zu unfanmäßig. Habe ich mich auf jeden Fall gefühlt. Nicht, weil die anderen irgendwie, also weiß ich nicht, die haben auch Becher verkauft, so, ne, damit man das reinnehmen kann. Also man durfte natürlich nur die echten Merchandise-Becher mit reinnehmen. Und hat die mich auch gefragt, ja, welches Haus denn? Und ich, ist mir scheißegal. Ich war sehr unhöflich, aber man steht da so lange in der Schlange und dadurch wird man so aufgehalten wegen diesem Becher. Aber ja, trotzdem war es ein Erlebnis. Und was ich ja jedem empfehlen kann, viele mögen das ja nicht, aber ich glaube, das mögen die einfach alle nicht, weil sie es ja noch nie so richtig erfahren haben oder es öfter mal versucht haben. Aber macht Dinge alleine, worauf ihr Bock habt. Wenn ihr auf was Bock habt, sucht nicht ewig lang jemanden, der gezwungenermaßen mitgeht, man hat selber ein schlechtes Gefühl oder muss es auch noch bezahlen für jemand anderen, sondern macht Dinge auch mal alleine. Das ist richtig, das macht einfach Bock. Man geht da alleine hin, man findet immer jemanden, naja gut, ich bin halt so ein Mensch, ne? Naja, aber sonst genießt man es für sich alleine. Man nimmt Sachen viel mehr wahr, man ist stolz auf sich, wenn man es alleine gemacht hat, man belohnt sich selber. Man ist sich doch selbst der beste Freund eigentlich. Von daher kann ich das immer nur empfehlen. Wisst ihr, wenn jemand mal keinen Bock hat, dann geht alleine ins Kino. Guckt euch allein den Film an. Warum denn verzichten? Also ich hatte immer eine Person, die zu mir gesagt hat, das ist ja traurig, dass du darauf verzichtest, nur weil du die Blicke der anderen fürchtest. Und das hat mich das gelehrt. Also von daher, gut, das war das Einleitende, was ich noch sagen wollte. Ich habe letzte Woche übrigens die Umfrage gemacht und Leute, ist ja richtig lustig. Ich weiß gar nicht, wie sie ausgegangen ist, glaube ich. Kann man das noch nachträglich nachgucken auf dem Handy? Ich weiß immer, wenn man Fragensticker macht, aber kann man auch noch Fragen nachträglich gucken? Als ich einmal zwischendurch reingeguckt habe, war fast über 95%, dass ich kreativ bin. Aber Leute, fragt mich mal. Ist natürlich auch sehr schwierig, weil ich bin ja jetzt aktiver wieder auf Instagram, haben sich viele gewünscht. Also bin ich das einfach mal. Ich finde es nicht. Oder kann man hier oben Kommentare, professionell, Marketing, Erwähnung? Weiß ich nicht, was das alles ist. Naja, auf jeden Fall waren es schon sehr viele, die da zugestimmt haben. Gut. Wir wollen uns den drei Sorgenfällen widmen. Und ich beginne mit dem ersten Fall. Wie gesagt, ich habe mit allen drei Personen geredet. Ich werde hier keinen Namen nennen. Mit allen drei Personen geredet. Die wollen natürlich, dass es anonym behandelt wird. Eine Person hat das, glaube ich, nur im Kopf, dass ich das auch im Podcast erwähne. Die anderen zwei waren so, ja, okay, Hauptsache es wird irgendwie bearbeitet. Und ich finde die Fälle einfach mal sehr ausführlich, interessant, sehr wichtig auch für euch, weil es sind so Familienfälle. Es ist alles drei, finde ich, oder war das letzte? Ja, genau, es sind alles drei Sachen, die aus Familiensachen herrühren. Und deswegen dachte ich, das wäre auch mal interessant, dass es nicht immer nur BDSM und wie finde ich eine Herrin und was mache ich falsch beim, was weiß ich, Dilator benutzen oder ähnliches, sondern es sind einfach Familiensachen und dadurch stellen sich vielleicht bei euch auch andere Fragen oder vielleicht fühlt ihr euch ähnlich behaftet und könnt da so ein bisschen reinfühlen. Trotzdem möchte ich sagen, ich bin natürlich keine Therapeutin. Ich bin auch nicht im Ansatz dessen ausgebildet. Ich bin ein sehr empathischer Mensch, wer jetzt zum Beispiel meinen Podcast als erstes hört. Ich bin ein sehr empathischer Mensch deswegen und habe eine sehr lange Erfahrung mit dem sozialen Miteinander, würde ich sagen. Eine sehr gute, klare Sicht von außen auch, würde ich behaupten. Und ich bin einfach sehr empathisch, weil ich eben das schon so lange mache, also BDSM schon so lange mache und da immer sehr gut nachfühlen kann. Ebenso habe ich von der Devotenrolle aus gelernt, wie man eine Domina ist, sozusagen von der Pike auf, habe ich mich ausbilden lassen. Ja, und man sagt mir einfach, dass ich sehr, sehr empathisch bin, das muss ich einfach nochmal sagen. So, ne? Deswegen widme ich mich diesen Fällen und diesen Sorgen. Ansonsten würde ich das natürlich nicht machen. Aber ich beginne mit dem ersten Fall. Die Überschrift war, bin ich das Problem? Beziehungsweise das ist, was ich als erstes als Nachricht gelesen habe. Ich gucke ja mal bei Instagram meine Nachricht durch und dann lese ich meistens immer nur die letzte, die unterste und gucke, ob das irgendwie passt oder ob das nun, ganz oft sind es ja nur Reaktionen als Emoji auf irgendeine Story. Von daher ist mir das dann ins Auge gesprungen. Hallo Herrin Sabina. Ich habe mich entschlossen, Sie mit meinem Problem zu nerven und wollte Ihnen folgende Frage stellen. Ich habe eine Familie, die aus meiner Frau, zwei Kindern im Alter von 12 und 16 und einem Hund bestehen. Schon lange hege ich die Freude an BDSM und der alleinigen Auserbung. Schön, dass ich es nochmal gelesen habe. Ich würde behaupten, er meint Auslebung, oder? Ja. Dies mache ich immer in den Mittagsstunden zwischen 12 und 15 Uhr, grob geschätzt. Ich praktiziere da allerlei Techniken, von Keuschhaltung zu Wichsvergnügen. Wichsvergnügen ist auch schön. Darum soll es aber nicht gehen. Wir leben in einem Haus, sehr ländlich. Leider leben auch meine Schwiegereltern Tür an Tür zu uns. Bei uns. Naja. Ich höre auf zu verbessern, ich lese, wie es ist, ja? Da es ein altes Bauernhaus war, welches mein Schwiegervater in zwei Doppelhaushälften umgebaut hat. Egal, ich versuche mal, das richtig zu lesen, weil hier steht wurde. Haben wir das Vergnügen, den einzigen Zugang zum Keller zu haben. Anfänglich störte es nicht. So nun musste meine Schwiegermutter alle zwei Tage dort ihren häuslichen Pflichten nachgehen. Ich arbeite von zu Hause im ersten Stock. Dort lebe ich auch mein BDSM. Eigentlich sollte die Schwiegermutter ins Haus. Eigentlich kommt die Schwiegermutter ins Haus, geht direkt in den Keller und macht Wäsche, weckt ein, okay, bügelt, pflanzt und so weiter. Danach geht sie wieder. Meist sind dies höchstens anderthalb Stunden, die vergehen. In der Zeit arbeite ich pflichtbewusst vor mich her. Nun ist es in letzter Zeit vorgekommen, dass sie oben, in Klammern erste Etage, auf Toilette ging. Wir haben auch unten ein Klo und plötzlich nach dem Staubsauger fragte. Ich habe dann meine Frau angesprochen, dass sie bitte mit ihrer Mutter reden soll, da ich absolute Ruhe brauche und wenn doch alles unten ist, Fragezeichen, okay. Darauf gab es einen großen Familienstreit. Nachdem diese abgeklungen war, in Klammern einige Wochen, erwischte sie mich in Lederkleidung vor dem Spiegel in unserem Schlafzimmer. Ich dachte eigentlich, ich wäre alleine und sie nicht im Haus. Nun bin ich der Übeltäter, der alle entzweien will, weil ich schmutzige, verbotene Dinge tue. In Klammern vielleicht auch mit meiner Frau. Dazu muss ich sagen, sie hat mich nur in Lederkleidung gesehen. Mehr nicht. Ich fühle mich beobachtet und nicht mehr akzeptiert. Ich kann der Frau nicht verbieten, bei uns weiterhin den Wirtschaftskeller zu nutzen. Es ist außerdem deren Eigentum. Bin ich also das Problem? Fragezeichen. Danke für Ihre ausführliche Hilfe. Ausführliche Hilfe ist auch schön. Ja. Es wäre so cool, wenn ich sagen könnte, was denkt ihr so, ne? Live-mäßig. Also ich persönlich denke, ich habe ja jetzt auch mit diesen Menschen schon ein bisschen geschrieben und habe mir das ein bisschen, manche Fragen erörtern lassen oder erklären lassen. Und ja, was soll ich sagen? Ich würde die Tür halt abschließen, Leute. Oder? Das ist meine einzige Kompromisslösung. Weil die Oma entweder, ich habe auch zwei Varianten, ne? Oder zwei Theorien dahinter. Entweder hat die Frau, Ehefrau, irgendwas spitz bekommen, ne? Oder vielleicht auch die Kinder, wer weiß, weil 12 und 16, die wurden jetzt gar nicht mehr erwähnt, aber vielleicht hat sie irgendwas spitz bekommen und hat ihre Mutter sogar drauf angesetzt. Da es aber einen Großfamilienstreit gab, fand ich das sehr, Fragezeichen. Ich habe, glaube ich, auch gefragt, wenn ich mich nicht täusche, ob die Ehefrau irgendwas weiß von dem Bereich und so weiter. Und er meinte, nö, aber wir haben ein relativ offenes Sexleben. Also es war jetzt nicht irgendwie, dass das irgendwie eine große Problematik war oder ähnliches. Und Lederkleidung wäre jetzt ja auch nicht des Todes verboten. Warum ist die Oma denn immer komischerweise oben? Jetzt habe ich die Vermutung, vielleicht ist die einfach neugierig, wie alte Leute das manchmal sind, ne? Und guckt dann einfach mal und hier und da. Und das Badezimmer oben ist vielleicht natürlich auch nicht ein Gäste-WC, sondern ein schönes, gemütliches Bad oder keine Ahnung. Und dann, wenn man sich erwischen lässt, dann sagt man, oder wenn man laut war aus Versehen und man denkt, man wurde erwischt, gibt es ja auch einen Staubsauger. Obwohl es gar keinen Sinn machen würde, weil die hat ja drüben selbst wahrscheinlich einen Staubsauger und so weiter. Also es gab auch keine relevanten Gründe. Die war auch öfter oben und hat auch nach anderen komischen Sachen gefragt. Also man hat schon richtig gemerkt, dass sie da schon was finden wollte oder so. Das heißt, entweder hat sie und ihr Mann oder ohne ihren Mann irgendwelchen Verdacht gehegt, weil jetzt durch den Streit will man sicher entzweien oder ne, die Familie und vielleicht wird die Frau ja auch benutzt für schlimme Sachen. Das klingt natürlich nicht daran, dass die Ehefrau die Mutter angesetzt hat sozusagen, sondern eher danach, dass die Schwiegermutter selber irgendwie vielleicht einen Groll hegt, vielleicht war irgendwas. Das Problem ist natürlich, wie willst du dich jetzt aussprechen? Du bist ja der Eklige, du bist ja der Komische, der wurde vor allem nur Lederkleidung, ne? Ich stelle mir halt vor, Lederhose, Lederhemd, steht man vorm Spiegel und probiert es an. Was ist das Problem? Und wenn ich jetzt sage, ich will ein Harley-Rocker werden, so, also da bin ich sowieso die Frage. Und vor allem, wo bist du überhaupt ein Problem? Ich finde eher, dass das Verhalten der Oma ein Problem ist. Ich finde, vielleicht macht man, also ich suche jetzt eine Problemlösung, ne? Vielleicht ein offenes Gespräch schon mal des Todes, kann ich schon mal sagen. Die Frau ist ja auch ein, hat bestimmt ein großes Fragezeichen, die Ehefrau, warum das jetzt, also es hat immer funktioniert, warum funktioniert es jetzt nicht, ne? Warum, was ist denn jetzt schon wieder für ein Theater? Muss das jetzt auch sein? Und dann hat bestimmt die Mutter, ach nee, das weiß ich, weil ich meinte, ja, wie hat sich das denn aufgelöst? Weil wenn es jetzt einen super Streit gibt und du willst in zwei wegen Lederkleidung, wie wurde das denn aufgeklärt gegenüber der Ehefrau? Und er meinte, die Ehefrau weiß eh schon von der Lederkleidung. Also die sind sehr offen, weil es aussieht, er hat da kein Problem mit. Ich würde den Brief schreiben und klare Regeln festsetzen. Sich entschuldigen. Nee, was heißt entschuldigen? Du musst dich ja gar nicht entschuldigen. Du bist in deinem Haus, kannst ja wohl Lederkleidung anprobieren, wie du willst. Es klang jetzt nicht, ich hoffe, ihr denkt das auch, es klang für mich jetzt nicht nach einem Lederslip. Oder? Also es klang für mich nach Lederkleidung. Es steht auch Lederkleidung und steht auch extra, das ist ja nur Lederkleidung. Was ist das Problem, ne? So, ich würde sagen, ich würde dir einen Brief schreiben und sagen, ich möchte natürlich keine Unruhe in der Familie, ich möchte, dass alles so ist, wie es ist. Und wenn sie einen Bedarf, wenn sie den Bedarf hat, ein Gespräch zu führen mit ihm, mit mir als Ehemann, dann kann man das gerne tun. Aber ansonsten möchte ich bitte, dass wir den Streit beilegen, dass du weiterhin unten natürlich alles machen kannst und auch kommen kannst. Achso, sie hat einen eigenen Schlüssel übrigens zu dem ganzen Haus. Das ist natürlich auch richtig grandios. Ich hätte auch gesagt, vielleicht soll sie, aber es geht so irgendwie darum, dass die auch nicht immer da sind und Urlaub und so. Aber dann hätte ich gesagt, einfach klingeln, ne? Ja. Könnt ihr Häuser tauschen? Nein, natürlich kein Dings. Aber wie gesagt, ich würde einen Brief schreiben und sagen, dass das natürlich kacke ist und dass es problematisch ist, aber alles fein ist und der Frieden der Familie natürlich nicht gestört werden sollte und sie doch bitte das belassen sollte, in die obere Etage zu kommen. Und wenn sie es nicht lässt, dann würde ich mal so wie ein Babykitter vorbauen. Einfach so aus Protest, was du so wieder abschrauben kannst. Gibt doch die Dinger, die man so, die dreht man doch so an die Wand ran, oder? Also so kenne ich von meinen Freunden, glaube ich. Wenn ich, also ich kriege die Dinger ja nicht mal auf, da bin ich ja sowieso schon ganz raus, ne? Aber war das nicht, gab es nicht sowas? Also ich kenne das so aus Dänemark immer. Naja, vielleicht bilde ich es mir auch ein, vielleicht ist es viel schwieriger aufzubauen, als ich es kenne und so weiter. Das wäre meine Kompromisslösung. Sonst weiß ich auch nicht, Leute. Aber die Vorstellung, und dann denkst du, oh, jetzt gab es eh Streit die ganze Zeit, naja, jetzt ist es ein bisschen beigelegt, naja, die kommt heute eh nicht und dann plötzlich siehst du sie so luschern zwischen der Tür und stehst da gerade in Lederkleidung. Aber gut, ja. Was soll man sonst ausleben, ne? Und wie? Andere Option, wenn du ganz austicken willst, hol dir ein Büro. Ist natürlich eine Ausgabe, aber wenn du reich bist, hol dir Büro, sage ich. Mir hat letztens jemand erzählt, wie war das noch? Der wohnt, egal wo, aber so, wo man viele Garagen hat. Manche können sich's denken. Und der hat sich einfach so eine Garage oben gebaut, weil er zu Hause einfach so viel Stress hat und hat sich da extra eine angemietet, weil die kostet und irgendwie nur 50 Euro im Monat oder sowas. Voll günstig auch. War ein bisschen blöd gelegen, aber konnte er mit dem Auto hin, dann hat er mit dem Auto davor geparkt und ist dann immer reingegangen, habe ich gesagt, oh, hoffentlich beobachtet dich keiner, das kommt ja richtig weird rüber, ne? Ja. Genau, das war das erste Problemchen. Das zweite Problem war, das zweite Problem fand ich so schlimm. Ich weiß nicht, ich habe mich da irgendwie so viel reingedacht und da haben wir wirklich lange und viel geschrieben, das taten mir irgendwie auch, also da taten mir auf so vielen Ebenen weh, ich konnte das gar nicht, ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das vorlesen soll, aber natürlich lese ich das vor, ich habe gerade ein bisschen Angst, mein Aufnahmegerät schon wieder nur noch ein Strich Akku, obwohl er vorhin drei hatte, ich hoffe, der geht jetzt nicht gleich wieder zwischendurch aus, das wäre Horror. Boah, ich überlege gerade, ob ich das andere zum Schluss... Ja, ich nehme das andere zum Schluss. Ich nehme erstmal die letzte Geschichte sozusagen und dann geht's in die andere, weil die andere, ja, ist schon irgendwie beklemmend, die Vorstellung allein. Gut, gehen wir erstmal auf die andere. Ich habe sie einfach abnehmen warm getauft. Ich hatte da keine Überschrift, aber ich musste das ja so ein bisschen einordnen, damit ich habe ja so drei verschiedene Reiter, damit ich irgendwie nichts verwechsel. Guten Tag. Hier einmal ausführlich mein Problem. Achso, der hat es mir kurz geschrieben und dann musste ich nachfragen und meinte, kannst du es mal bitte zusammenfassen für den Podcast. Hier einmal ausführlich mein Problem. Ich hoffe, Sie können mir helfen. Zu meiner Situation, ich bin 43 Jahre und lebe mit meiner Frau in Potsdam. In Klammern, sie ist 40. Wir führen eine sehr sexuelle Beziehung seit nunmehr über 12 Jahren. Wir beide lieben unsere Offenheit und haben uns darauf eingespielt, dass ich der Devote bin und sie die Dominante. Eigentlich kann man es fast als Dom-Sub-Beziehung bezeichnen. Heißt das nicht anders? Heißt es nicht irgendwie... Oh Gott, egal. Wir sind aber fest verbunden und lieben uns. Reine monogame Beziehung. Mein Problem fängt vor 6 Monaten an. Ich habe mein Leben umgestellt, ich habe 41 Kilo abgenommen... Also Respekt, ein Applaus von uns allen. Moment. Ne, das muss appreciated werden. Auf jeden Fall 41 Kilo abgenommen. Auf Anraten eines Doktors, naja gut. Und bin damit sehr zufrieden. In Klammern auch bekomme ich viele Komplimente von Freunden und Bekannten. Ich fühle mich fitter denn je und treibe viel Sport in meiner Freizeit. Auch hat sich mein Interessenfeld sehr gewandelt. Ich hänge weniger rum und auch am Wochenende brauche ich Action. Das scheint meiner Frau, in Schrägstrich Herrin, nicht zu gefallen. Es fing an, dass sie komische Fragen stellte, die ihre Unsicherheit deutlich machten. Dann kam noch hinzu, dass sie viel mehr Sex und Spiele spielen wollte als üblich. Ich nahm es hin, wer bekommt schon überhaupt noch Sex von seiner Partnerin in dem Alter? Doch dann wies ich sie ab und an ab. Huch, aber dann wies ich sie ab und an ab. Und dann brach das Drama los. Wir hatten öfter Streit und mir steht es als Sklave nicht zu, sie zu fragen, ob sie unsicher sei. Nichts hat sich geändert, weder an meinen Gefühlen zu ihr, noch von meinem festen Glauben an unsere Beziehung. Und doch scheint sie zu zweifeln, weil ich nun andere Hobbys habe und schlanker bin. Sie wirkt fast devot auf mich, fleht, weint, ist traurig und braucht viel Nähe und Streicheleinheiten. Was soll ich tun? Ich möchte nicht wieder zunehmen, nur damit sie keine Angst vor Konkurrenz oder einer Trennung hat. Genau, mit dem Menschen habe ich mich auch etwas länger unterhalten, beziehungsweise geschrieben, aber da haben wir auch Sprachnachrichten ausgetauscht, weil es einfach schneller ging, weil das erst gestern beendet wurde, das Gespräch. Ja, kennt das jemand zufällig von euch? Also ich weiß nicht, aber andersrum gibt es das ja auch, diese Unsicherheiten in einer, ich kann das halt nicht so ganz fühlen, ne? Aber diese Unsicherheit in einer Beziehung, ob die jetzt 2 Jahre zusammen sind oder 50, aber diese Unsicherheiten, wenn sich der Partner plötzlich verändert. Manchmal hat man ja, glaube ich, ich spreche jetzt aus einem Glauben und aus einer psychologischen Sicht, ne? Manchmal hat man, glaube ich, dieses Gefühl von, ich muss mich mitverändern, ich muss mitwachsen, weil es ja irgendwie auch eine Art von Wachstum ist, ne? Man kriegt ja nun mal andere Gedankengänge und verändert sich. Ich muss mitwachsen, sonst entfernt sich die Person bzw. läuft an mir vorbei oder geht andere Wege, findet andere Menschen, die das teilen und ich teile das ja nicht und so weiter. Also ich glaube, da gibt es schon viele Unsicherheiten und ich kann die auch irgendwie auf eine gewisse Art ja nachvollziehen. Es ist ja gar nicht verkehrt, dass man so denkt, weil man die Person eben liebt. Aber zu 80% spricht halt eben die eigene Unsicherheit raus. Weil wenn du sehr, sehr selbstbewusst bist, bei dir bist, zu dir stehst, dann bist du dir der nächste Mensch, auch wenn du jemanden abgöttisch liebst, die Liebe deines Lebens, wie auch immer, dann denke ich doch, dass man dem standhält und sagt, freut mich für dich, ne? Ich unterstütze dich da, wo du es brauchst, wo du möchtest. Ich würde mich sehr freuen, das ist ja auch ein offenes Gespräch, würde mich sehr freuen, wenn du mich mit einbeziehst, wenn du jetzt neue Hobbys findest. Oder wenn du jetzt viel raus möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du mich mit einbeziehst. Wenn ich dich da aber an etwas hindere, weil ich irgendwie keine Lust habe, schlechte Laune habe oder ich will jetzt nicht, ich will umdrehen, ne, beim Spaziergehen oder so, dann möchtest du mir das mitteilen, dann kann ich das wahrnehmen, dann kann ich das entweder ändern, wenn es mir dann doch so viel wert und lieb ist, oder ich weiß das dann, wo der Knackpunkt ist und bleibe dann fern. Das wäre ja die offene Kommunikation, die man führen kann, wenn man dann selbstbewusst ist. Wenn man eventuell trotzdem nicht so selbstbewusst ist und natürlich Angst hat, den Partner zu verlieren, dann kann man das eben auch ansprechen und eben sagen, weißt du was, ist total peinlich, ist total vielleicht auch in der Situation jetzt, ist das vielleicht auch devot, aber du hast jetzt 40 Kilo abgenommen, du bist wie ein neuer Mensch, ich habe Angst, dass du dich einfach anderweitig umsiehst, fernbleibst, gerade durch die neuen Hobbys auch, denen ich jetzt nicht beiwohne, und fühle mich irgendwie so ein bisschen alleingelassen, dass ich so ein bisschen auf der Strecke bleibe und habe das Gefühl, ich müsste hinterher hechten und mir deine Nähe so ein bisschen erzwingen. Ja, mal zwingen. Oder halt deine Nähe so ein bisschen durch Bestechung holen, nämlich Sex. Wisst ihr? So, weil viele, hat er ja auch selber gesagt und das hat er sogar ja schon wahrgenommen und das wird sie ja auch im Hinterkopf haben, wer kriegt schon in dem Alter so viel Sex noch? Obwohl sie ja schon, am Anfang stand ja eine sehr sexuelle Beziehung haben. Ja, aber trotzdem ist es ja dieses, die sind ja nun mal auch 40, Angst vorm Alleinsein und wenn man jemanden liebt, möchte man den natürlich am wenigsten missen und auch bei Lebenswandel, wie der Mensch ist jetzt dünner, jetzt hat er vielleicht mehr Chancen bei anderen Frauen. Vorher war er ja, also 40 Kilo ist schon, das ist ja schon ein halber Mensch, wisst ihr so? Also das ist ja schon richtig, richtig viel. Und davon natürlich, also dafür auch unser Respekt. von der Community. Den Weg muss man auch erstmal schaffen und halten und so weiter. Und ja, ich verstehe aber diesen Zwiespalt, in dem du bist, weil du ja sagst, ich bin devot, ich habe gar nicht, ich darf mich das gar nicht anmaßen zu sagen, entschuldigen Sie, sind Sie unsicher oder so, ne? Von daher verstehe ich, dass du sagst, was mache ich denn jetzt? Ist ja irgendwie auch ein blödes Gefühl. Da würde ich dir raten, das trotzdem zu machen. So wie ich es ihr eben gesagt habe, ich würde ein offenes Gespräch suchen und sagen, ich möchte jetzt mal ab von Dom Sub. Das sind wir, das leben wir, gar keine Frage. Möchte ich aber trotzdem mal was ansprechen bezüglich dem veränderten Verhalten von uns beiden, würde ich sogar sagen. Also du musst dich immer mit einbeziehen, ne? Du kannst nicht du sagen, das ist klar, die Du-Botschaft ist die schlimmste Botschaft, die man senden kann, weil sie macht das ja nicht bösartig bewusst, ne? Viel bei Unsicherheit ist unterbewusst, ne? Das ist ja auch die Eifersucht zum Beispiel, ist ja auch die Unsicherheit. Der Eifersucht auch, das machen die Menschen nicht böswillig und bösartig, die können halt einfach in dem Moment nicht anders. Und wenn du sie wirklich liebst und sie dich liebt, dann könnt ihr auf jeden Fall ein offenes Gespräch führen und das aufzeigen, dass du dich verändert hast, dass du neue Hobbys hast. Ich weiß ja nicht, inwiefern du dich freuen würdest, dass sie vielleicht zum Beispiel jetzt mit, du hast ja gesagt Action, mit irgendwie spannende Sachen sich aussucht am Wochenende und das gemeinsam macht, weil bisher klingt's und ich glaube, ich weiß es auch, klingt so, dass du die Sachen alleine machst und sie sich natürlich denkt, pff, ja, sonst hatten wir Zeit zusammen und was ist jetzt und rumgammeln und dass du dann aber vielleicht trotzdem sagst, aber weißt du was, ich will die Beziehung jetzt hier nicht komplett verändern und so weiter, trotzdem lass uns doch jedes zweite Wochenende ein Sonntag mal machen oder sowas, ne? Also, dass du ihr natürlich auch was eingestehst und ihr nicht alles wegnimmst, ist ja klar. Dass du natürlich jetzt trotzdem Action willst und rausgehen willst und so weiter, ist ja auch klar. Vielleicht, weil du auch wahrscheinlich noch mehr abnehmen willst, weil 40 Kilo klingt schon nach sehr übergewichtig, ohne Disrespect. Aber ich glaube, ihr braucht für eure Beziehung ein offenes Gespräch, weil so wird's schlimmer. Und ihr nächster Schritt ist, weil sie sich nicht zu helfen weiß und weil sie ja dumm ist, ist dich einzusperren und dich nicht rauszulassen. Und an dem Punkt bist du dann schon gescheitert, wenn du denkst, da kannst du dann was sagen. Das will ich nicht oder so. Sei schlau, sprich vorher. Das hat auch nichts mit Respekt und Nicht-Respekt zu tun. Ich finde es sogar, es hat eine Art von Respekt und eine positive Art von Respekt ihr gegenüber, das offen aufzuzeigen und zu zeigen, guck mal, ich habe mich verändert, aber du veränderst dich auch gerade. Und das Gefühl will ich dir gar nicht geben. Ich liebe dich super doll und ich beziehe dich gern mit ein. Ich habe dich auch gern dabei oder wir finden gerne zusammen vielleicht auch ein eigenständiges Hobby, was gar nicht unbedingt mit den anderen Sachen zu tun hat. Ich möchte dir einfach ein gutes Gefühl geben und ich glaube, du gibst ihr aus Respekt ein sehr gutes Gefühl, wenn du das offen ansprichst. Aber sag nicht, oh, du bist so unsicher. Wieso? Sei doch nicht unsicher. Du warst doch immer der Dom. Das geht doch nicht. Sondern sei einfach schön, smart, vielleicht besprecht ihr das auch einfach mal draußen beim Essen, nutzt so eine Gelegenheit, geht zusammen essen. Ich weiß natürlich nicht, ob du jetzt durch Zufall jetzt nichts mehr isst oder keine Ahnung, aber ne, sucht doch mal einen schönen und vielleicht oder verbringt doch einfach mal eine Nacht im Hotel, mal was, eine andere Umgebung und genau da sprichst du es dann an, aber gezielt und einfach nicht so drängend, sondern zu sagen, dass sich ja viel verändert hat und du, vielleicht sinnierst du einfach mal so ein bisschen um den Wandel rum. Und dann sagst du, aber weißt du was, so machst du halbe Liebeserklärung, weißt du? Und dann kannst du ja sagen, aber ich habe mir schon überlegt, möchtest du eigentlich nicht irgendwie mehr dabei sein? Oder möchtest du, ja, oder wie kann ich auch den Lebenswandel dir irgendwie schmackhaft machen sozusagen? Wünschst du dir was von mir? Gerade weil du ja devot bist, kannst du sie ja dahin leiten, aber devot, ne? Also ich hoffe, ich habe so ein bisschen dein Problem damit ja, aufgegriffen und ich hoffe, ich konnte dir damit so ein bisschen auch helfen. Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass du dich an mich gewandt hast, auch bei der anderen Person. Vielen Dank nochmal und gehen wir weiter zum dritten und damit letzten Thema. Ich habe es genannt, die andere Frau. Und damit habe ich auch schon sehr viel gespoilert. Also, guten Morgen, Herren Sabina. Ich bin ein fleißiger Zuhörer Ihres Podcasts und habe die Rubrik der Sorgenfolge gehört. Ich habe auch eine Sorge und möchte Sie damit eigentlich nicht nerven, doch vielleicht schenken Sie mir kurz Zeit und Ihre Aufmerksamkeit in Klammern. Natürlich dürfen Sie dies auch im Podcast erläutern. Deswegen bin ich auch darüber übrigens drauf gekommen. Ich lernte meine Frau in einer Zeit kennen, die nicht meine Glanzzeit war. Ich war stark übergewichtig, hatte ein leichtes Alkoholproblem. Leute, leichtes Alkoholproblem gibt es nicht, wenn man hat, man ein Alkoholproblem und kein leichtes. Aber okay. Und fand keinen richtigen roten Faden im Leben. Klammern, teils aus Missbrauch in der Kindheit, teils durch falsche Freunde. Dann kam sie in mein Leben und alles wurde schön. Sie stand schlimme Momente mit mir durch und zeigte mir, was wahre Liebe wirklich bedeutet. Wir heirateten 2019 und bis zu diesem Zeitpunkt läuft alles wunderbar. Meine devote Seite lernte ich auch durch sie kennen. Wir besuchten Swingerclubs und Studios. Wir beide fanden unsere Richtung und ich könnte nicht ausgefüllter sein. Nun habe ich vor einem Jahr einen neuen Job angefangen in einem großen Büro. Dort habe ich viel Kontakt zu meinen Kollegen. Und unter anderem stach mir da eine Dame ins Auge, die ich meine auch vom Swingerclub zu kennen. Wir kamen ins Gespräch und diese Gespräche intensivierten sich hin zum Abendessen und privaten Kaffee-Dates. Ja, da fängt schon die Untreue und Unehrlichkeit an, aber okay. Weil das weiß die Frau nicht, muss ich dazu sagen. Dazu sei gesagt, sie ist sehr dominant und führt mich indirekt auch. Ich glaube, ich habe mich wahnsinnig verguckt. Das Dilemma ist eingetroffen, was ich nie dachte, dass es jemals erscheint in meinem Leben. Ich liebe meine Frau abgöttisch. Sie ist das Wichtigste, was es jemals für mich gab. Aber trotzdem habe ich jetzt immer wieder das Gefühl, wenn ich sie ansehe, mich an meine schlechten Zeiten zu erinnern. Als wenn sie der Stützpfeiler davon wäre. Immer erleben wir schöne Sachen und ich muss sofort an mein altes Ich denken. Das ist bei meiner Kollegin nicht so. Da bin ich frisch, frei und neu. Was mache ich nun? Ich liebe meine Frau, aber da ist eben auch noch die andere Frau. Fragezeichen. Geht das wieder weg? Vielleicht ist die Frau einfach nicht nur wahnsinnig dominant und triggert mich. Danke für die Mühe, sich mein Problem anzunehmen. Ja. Ich kann mir dieses Dilemma halt nicht vorstellen. Liebt man wirklich jemanden, wenn man... Wie erklärt man das? Wenn man auch nur im Ansatz dieses klitzekleine Fenster, diese Dachluke irgendwie offen hat, in die jemand eintreten kann und plötzlich einen Raum von verguckt, verknallt einnehmen kann, ist dann die Liebe 100%? Oder macht man sich vielleicht was vor? Das frage ich mich halt. Ich habe auch heute auf der Bahnfahrt zurück. Also heute ist erst Donnerstag übrigens, ich muss noch ein bisschen zeitiger diesmal aufnehmen. Ich habe auch in der Bahnfahrt wieder darüber nach. Das schwirrt mir die ganze Zeit im Kopf, ne? Ich habe damit halt nicht so viele Berührungspunkte, ihr wisst das, ne? Aber ich habe das versucht so im Kopf zu vergleichen mit einem Sklaven, der jetzt zu 100% sagt, sie sind meine Herrin, ich vergöttere sie und das vielleicht auch schon über Jahre. Und dann habe ich mir vorgestellt, stellt ihr euch mal vor und dann plötzlich von einem auf den anderen Tag sagt der Mensch, ja, ich habe übrigens auch noch eine andere Herrin, irgendwie fand ich die gerade frischer, sie haben mir aus all meinen Lebenslagen rausgeholfen, aber jetzt erinnern sie mich auch immer an die Lebenslagen, wenn ich mit ihnen irgendwie kommuniziere, tschüss. Irgendwie so undankbar, wisst ihr, was ich meine? Und der Mensch, ich weiß, der Mensch, der ist wirklich ein sehr, sehr netter Mensch, der meint das nicht so, das kommt jetzt so rüber. Aber was soll man denn diesem Menschen jetzt raten? Wie kann man sich denn so triggern lassen, wenn es jetzt so gesehen ist, eine Affäre anzufangen? Und die Affäre ist schon längst da. Das Kind ist schon im Brunnen gefallen, die Lüge ist schon da. Und warum zum Teufel, wie hast du das zugelassen? Irgendwie bist du ja überhaupt auf diesen Gedanken gekommen, die Liebe meines Lebens, die Frau, ne? Ich bin verheiratet, alles ist fein, alles schön, wir haben uns ausgelebt, ich habe alle meine Laster weg, der Weg ist da, jetzt ist plötzlich ein roter Faden, ich habe einen Job, alles ist wunderbar. Und plötzlich denke ich aber, auch so ein Seitensprung, das wäre schlimm, sagt er ja, aber plötzlich denke ich nur noch an die schlimmen Sachen, wenn ich diese Person sehe. Obwohl ja die Liebe unendlich sein sollte. Ich kann diesen Wandel halt nicht nachvollziehen. Er kann ja selber das nicht. Ich habe ja mit dem geschrieben und er hat ja selber gesagt, ich kann das nicht einordnen. Ich kann Ihnen nicht sagen, wieso das so ist. Und es ist ja jetzt auch mal, wir müssen jetzt mal realistisch denken, eine Herrin hat ja jetzt, oder auch ein Domina oder eine dominante Frau oder wie auch immer, hat ja jetzt auch nicht magische Fähigkeiten, ne? Die hat ihn jetzt auch nicht verhext und deswegen läuft er ihr hinterher. Da wird ja schon irgendwie ein Feeling sein. Und irgendwie hat es, doof gesagt, aber songmäßig Boom gemacht. Wo kommt das her, Leute? Was macht man denn jetzt? Man ist ja jetzt verheiratet. Moment. Fünf, sechs Jahre lang. Sagt man jetzt doch Tschüss? Das muss aber auch, aber es muss auch für einen selber so wehtun, wenn man jetzt drüber nachdenkt, weder trenne ich mich jetzt von meiner Frau, die mir über alles geholfen hat, vielleicht verfalle ich dann auch wieder in die schlimmen Sachen, weil ja dann, vielleicht fühlt es sich auch an, als wenn du, ich versuche einen guten Vergleich zu finden. Wenn der Vergleich jetzt doof ist, der kommt spontan, ich weiß nicht, aber vielleicht fühlt es sich auch einfach an wie ein Pflaster. Also man hat so wirklich scheiß Leben und plötzlich kommt einer mit so einem Pflaster, mit so einem glorreichen Pflaster und das klebst du auf diese Wunde, die so scheiße ist, die das alles, als aus der alles rausklafft, was Kacke in deinem Leben ist. Es wird so drüber geklebt und plötzlich ist es warm. Alles leuchtet, alles ist bunt, alles ist golden, alles ist schön, du verspürst so unendliche Liebe, alles ist toll. Vielleicht bist du auch, oh, das klingt jetzt hart, vielleicht bist du auch geblendet gewesen von dieser Frau, die wirklich alles gegeben hat, die dich aufgebaut hat. Oh, ich will das nicht sagen, das, weil es mir für diese Frau so leid tut. Weil die scheint dich ja auch zu lieben, ob du ein Scheißkerl bist oder ein guter Kerl bist. Die liebt dich. Ne? Und vielleicht brauchtest du nur dieses Pflaster, bist jetzt wirklich über den Berg der schlechten Dinge, bist jetzt angekommen im Leben und hast dich jetzt neu orientiert. Weil wenn man jemanden, und das ist nicht nur eine Theorie, wenn man jemanden abgöttisch liebt, wenn man sagt, das ist die Liebe meines Lebens, hast du keinen Blick nach rechts und links. Ich rede nicht davon, dass man andere Frauen anguckt oder andere Männer oder wie auch immer. Das ist normal, ne? Aber das würde man zum Beispiel auch mit seinem Partner besprechen und sagen, guck mal, der sieht aber gut aus und da wäre eine Art von Offenheit da. Wenn das die Liebe meines Lebens ist, dann hätte ich keinen Blick nach Liebe, sexuellen Dingen außerhalb. Außer die Liebe deines Lebens gibt dir schon ewig keinen Sex mehr und das ist irgendwie abgesprochen und so weiter, ne? Das ist mal was anderes davon. Männer können ja auch sehr gut Sex von Gefühlen trennen, da sind Frauen ja sehr, sehr schwierig bei, oftmals. Gibt natürlich Ausnahmen. Aber wisst ihr, das heißt vielleicht, oh, das ist so schlimm. Aber ich gebe euch ein Beispiel, das ist natürlich ein fernes Beispiel. Aber als ich beim Therapeuten war, war ich sehr, sehr traurig darüber, dass mein Opa zum Beispiel, also es, ich nenne es mal Stiefopa, aber für mich, ich bin mit dem aufgewachsen, das ist für mich mein Opa, ne? Aber rein theoretisch ist er angeheiratet, ne? Ist nicht der leibliche Vater von meiner Mutter, sondern ist nur der Stiefvater. So, aber trotzdem ist es mein Opa. Ich war sehr traurig, dass mein Opa sich nach dem Tod von meiner Oma nur noch gemeldet hat, wenn ich irgendwie ihm hauswirtschaftlich helfen sollte. Und das war's. Dass er kein Familienband mehr geführt hat. Dass er nur noch kam, wenn meine Mutter ihn pflichtbewusst eingeladen hat, hier, ne, Weihnachten oder ich hatte Geburtstag, ich musste ihn dann aber einladen, dass er kommt. Er ist nicht einfach von sich aus gekommen, er hat nicht von sich aus angerufen, Happy Birthday, sondern vor allem nicht, wenn man seinen Geburtstag vergessen hätte, so, ne? Oder wenn man nicht von sich aus frohe Weihnachten wünscht, dann hätte er auch einen nicht frohe Weihnachten gewünscht. So, und ich war sehr traurig darüber, dass das nicht mehr da war einfach, weil es ist ja mein Opa. Wisst ihr, ich bin, boah, ich weiß nicht, welches Jahr meine Oma gestorben ist, das muss ich jedes Mal suchen, nachgucken, weil ich es auch einfach wahrscheinlich verdränge, aber es war, sagen wir mal, 12 bis 15 Jahre mein Opa. Mein liebevoller Opa. Ich bin auf seinem Bauch eingeschlafen, ja. Ich habe seinen Herzschlag gehört und bin davon eingeschlafen. Ich muss mich ja zusammenreißen, weil ich weiß ja, wer dieser Mensch jetzt ist heutzutage, ne? Deswegen. Aber ich habe den als Verbindungsstück auch zu meiner Oma gesehen, ja. Das war Oma und Opa einfach. Die waren immer für mich da. Egal was war, ich konnte immer da sein, die sind mit mir in Urlaub geflogen, sehr, sehr oft. Ja, das war für mich mehr als mein Zuhause selber, ihre Wohnung, ne? Und meine Oma stirbt und ich war nur noch dafür da, dass ich mal Wäsche bügel oder einkaufen gehe für ihn und das hat mir mein Herz gebrochen. Ich habe es dann so hingenommen, weil mein Opa ein sehr narzisstischer Mensch ist, also sehr, ein Narzisst ist einfach als Krankheitsbild. Und habe gedacht, naja, man sagt ja, kontinuierlich bleiben, dann baut sich vieles auf. Oder dann, es ist ja auch eine veränderte Lebenssituation. Er hat seine Frau verloren, auch seine Liebe seines Lebens verloren. Und da denkt man natürlich, vielleicht ist es eine Trauerphase und vielleicht ändert sich was, aber es hat sich halt nichts geändert. Und das habe ich dann irgendwann mit meinem Therapeuten besprochen, dass das ja schon irgendwie eine Narbe für mich ist, dass es wehtut und dass sich das voll beschissen anfühlt, dass man, nur weil seine Oma stirbt, die ganze Familie da weg ist, sozusagen. Auch mein Onkel, ne? Aber der war schon immer ein schwieriger Kandidat, so. Und da hat mein Therapeut gesagt, und da komme ich jetzt zu dem Punkt, mein Therapeut gesagt, manche Menschen begleiten einen, weil man die braucht in gewissen Lebenslagen und die managen das einen für einen. Und das ist dann manchmal so das Lauf der Dinge und Lauf des Lebens, dass diese Menschen dann irgendwann abgestoßen werden oder sich selbst abstoßen, weil halt eben der Faktor nicht mehr da ist. Der Faktor bei mir war meine Oma, die hat alles gemanagt, alles zusammengehalten. Und natürlich auch, die hat diese Familie da zu ihm gebracht, weil das ist ja nicht seine leibliche Familie. Und der Faktor bei ihm ist vielleicht diese negativen Lebensumstände. Dafür hat er sie gebraucht als Mittelsmann für das Managen. Und jetzt ist das gemanagt. Jetzt ist dieser Faktor nicht mehr da. Er liebt sie für alles und vielleicht auch sie als Person selber. Aber er scheint sie nicht wirklich tiefgehend so zu lieben, dass nicht andere Frauen plötzlich attraktiv und zukünftig lebenssinnmäßig, lebensbestimmtmäßig sein können. Das heißt, vielleicht ist sie eben nur der Faktor, dass man braucht diese Person gerade. Lebensabschnittsgefährte, gibt es doch dieses Wort. Und da muss man das so ein bisschen ableiten. Und da bin ich gerade an dem Punkt, dass ich denke, vielleicht ist es genau dieser Punkt halt eben, wisst ihr? Und das tut weh, sich das einzugestehen. Was meint ihr, wie mir das weh tut? Ich habe einfach, bei ihm ist natürlich auch noch was ganz anderes, aber und es muss ja auch nicht stimmen, aber wenn ich jetzt an mich dabei denke, dann tut das weh. Dann muss man loslassen. Das ist, als wenn noch jemand stirbt. Ich bin heute an dem Punkt, dass ich froh darüber bin, weil er, wie gesagt, ein Narzisst ist. Das war schon immer so, wenn meine Oma krank nach Hause kam, dann hatte mein Opa plötzlich auch Fieber und lag im Bett, aber dann bitte auch 2 Wochen. Und ihm ging es natürlich auch schlechter. Wenn du heute zu ihm gehst und ihn irgendwo in der Stadt triffst, dann sagst du, oh, was weiß ich, habe mir meinen Arm gebrochen, super schlimm, aua, aua. Dann sagt er, ja, aber ich habe mir schon mal beide Arme und ein Bein gleichzeitig gebrochen. Also wenn ihr wüsstet, was da, wie schlimm das ist. Also so ist dieser Mensch und auch ein Lügner natürlich. Mit Geld ging das Ganze dann zu Ende bei uns beiden. Und eben, ja, ich will gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber er hat auch ein sehr, sehr Problem mit Alkohol und so weiter, ne? Und da bin ich ja eh dann raus. Aber es ist schon interessant, diese psychologische Rolle zu verstehen, die manche Menschen einfach im Leben von anderen haben. Und wenn die wegfallen, fällt nicht nur die eigene Liebe zu dieser Person weg, sondern es fällt auch viele andere Punkte weg, die einem gar nicht so bewusst sind. Und ja, es ist nicht schön, sich das im Nachgang dann bewusst zu machen oder dass jemand einem bewusst macht. Ja, also die Lösung des Problems, die habe ich natürlich nicht. Wie soll ich die auch haben? Also ich würde tatsächlich dir raten, wenn du sagst, du liebst deine Frau abgöttisch. Ich hoffe, ich habe dir jetzt nicht die Augen geöffnet mit meinem Beispiel. Echt, also ich hoffe es einfach für die Frau, ne? Es tut mir so leid. Aber irgendwie tut es mir auch für dich leid. Weil man kann ja letztendlich auch keine Gefühle steuern und, ne? Aber was ich sagen möchte, ist, dass du auf jeden Fall den Kontakt zu dieser Affäre abbrechen solltest. Erstmal. Und ich würde ihr auch erklären, die weiß ja, dass du verheiratet bist, ne? So, und ich würde ihr erstmal erklären, dass du erstmal eine Pause brauchst, dass man natürlich kollegial weiter miteinander verkehren kann, aber dass man erstmal sich nicht mehr privat trifft, auch wenn dir das schwerfällt und auch wenn du dich verguckt hast, musst du dich jetzt zügeln, so wie du auch keinen Alkohol mehr trinkst, ne? Das möchte ich jetzt auch mal wieder auf den Punkt bringen. Du musst dich zügeln und dann musst du mit deiner Frau sprechen. Weil wenn du sie wirklich liebst und wenn du ihr vielleicht auch etwas schuldig bist im Leben, weil sie dir eben geholfen hat, dann hat sie verdient klare und ehrliche Worte. Und dann hat sie verdient, dass du ihr sagst, Wissen Sie was? Entschuldigung, weißt du was? ich habe das Gefühl, meine Gefühle sind auch durchgegangen und haben sich umorientiert und das habe ich nie erwartet und das tut weh. Und weißt du, wie du es am besten machen kannst? Indem du den Paartherapeuten suchst und das mit denen zusammen machst, weil es wird sie treffen. Und es ist wie ein Schlag ins Gesicht, wird es für sie sein. Es wäre für jeden so. Für jeden. Und wenn es auch, ich sag mal, jetzt eine Dom-Sub-Beziehung ist, ne? Es ist für jeden schlimm und egal, ob du devot bist oder keine Ahnung und ob die Dom ist, die Frau, und ob deine Frau Dom ist und keine Ahnung, aber du bist ihr schuldig einfach. Man ist niemandem was im Leben schuldig, aber wenn du behauptest, sie zu lieben und sie hat dich schon immer geliebt, ob in schlechten oder in guten Zeiten, und ihr habt geheiratet, ihr habt euch, ne, was versprochen, Lieben zu ehren, und die Ehre bedeutet einfach, dass du ihr das schuldig bist, dass du mit offenen Karten spielst. Und das wird wehtun und das wird todesunangenehm und das könnte auch bedeuten, dass du sie als Menschen verlierst, aber gönn ihr das doch, dass sie nicht später einen psychischen Knacks davon hat, dass sie sich betrogen fühlt, dass sie sich verarscht fühlt, dass sie keinem mehr vertrauen kann danach. Wenn du sie wirklich liebst, auf welcher Ebene auch immer, dann gönn ihr einfach, dass sie auch zu 100% geliebt wird und dass sie auch jemand zu 100% vertrauen und lieben kann. Weil das hat sie nicht verdient, so wie sie klingt. Und ich glaube auch nicht, so wie du sprichst, glaube ich auch nicht, dass du sagen würdest, dass sie es verdient hat. Ja, das ist meine Lösung. Und ich glaube, mit diesen emotionalen Fall lasse ich euch jetzt so zurück. Sorry, wenn ich so sage. Ich widme mich meinem Abendessen und wünsche euch allen einen ruhigen Tag, ruhigen Abend. Ich weiß nicht, wann ihr es so hört. Ich hoffe, ihr habt nicht solche Probleme. Ihr steckt nicht in sozialen, familiären, Liebes-, wie auch immer Problemen. Und wenn doch, dann habe ich ein offenes Ohr für euch. Ich wünsche euch alles Gute und wir hören uns nächste Woche in alter Frische wieder. Und bis dahin bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.